Jared DiBaba, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, weil es mit Ihnen so viel zu besprechen gibt, denke ich. Herzlich willkommen. Nun ist es in Ihrem Leben ja meistens so, Sie stellen die Fragen und Ihre Gesprächsgäste antworten. Heute ist es andersrum. Ich wollte eigentlich fragen und bin gespannt auf Ihre Antworten. Was ist Ihnen denn lieber, fragen oder gefragt werden?
Eine Mischung aus beidem wäre mir natürlich sehr lieb, aber ich antworte natürlich auch gerne. Es kommt auf die Situation an, aber vielleicht stelle ich auch mal eine Frage zurück.
Schauen wir mal. Erstmal würde ich sagen, liegt der Start in unser Gespräch auf der Hand. Wie hat das hier alles angefangen? Wie sind Sie denn überhaupt aus Äthiopien, Ihrem Geburtsland, hier nach Deutschland gekommen und wann?
Das erste Mal 1973 mit meinen Eltern. Da sind wir in Osnabrück gelandet, in Niedersachsen. Das war meine erste Berührung mit Deutschland. Und
ja, waren Sie wie alt?
Da war ich vier Jahre alt. Und für mich als kleinen Vierjährigen, der in Oromia im Süden Äthiopiens aufgewachsen ist und nur schwarze Menschen um sich hatte und die Sprache der Oromo gesprochen hat, war das natürlich schon ein mittlerer Kulturschock. Als ich dann mit meinem Bruder im Kindergarten des städtischen Krankenhauses in Osnabrück gelandet bin und meine Mutter uns dagelassen hat, da haben wir natürlich Panik gekriegt.
Und Sie sagen, Sie waren zum ersten Mal zu der Zeit in Deutschland und dann? Wie ging es weiter? Sind Sie nochmal zurück?
Wir sind dann wieder zurück nach ungefähr 3 Jahren nach Äthiopien, nach Addis in die Hauptstadt oder nach Finfine, wie die Oromos zu der Hauptstadt sagen, und haben dort fast 3 Jahre gelebt. Und das war die Zeit des Bürgerkriegs. Der ging eigentlich so nach einem Monat, nachdem wir dort waren, los. Und dann schmiedeten meine Eltern schon Pläne, wie wir wieder aus dem Land rauskommen, was nicht einfach war, weil das eine kommunistische Militärdiktatur war und weil das Verhältnisse waren wie in der ehemaligen Sowjetunion oder in der ehemaligen DDR. Man konnte nicht einfach so ausreisen. Und so sind wir 1979 nach Kenia, nach Nairobi und von Nairobi dann nach Norddeutschland, nach Falkenburg im Landkreis Oldenburg gelandet.
Und war das dann schon mehr wie nach Hause zurückkommen oder war das dann wieder so fremd wie in den Jahren?
Nee, es war überhaupt nicht fremd. Im Gegenteil, da wir den Bürgerkrieg in Äthiopien ja sehr hautnah miterlebt haben und auch sowohl die Schießereien, die Inhaftierung als auch die Lebensmittelknappheit durch den Krieg, den Äthiopien ja geführt hat, und wir für Brot, für Milch, für Mehl und solche Dinge anstehen. Und wir hatten natürlich im Kopf, was es alles in Deutschland gab. In den 70er Jahren war ja eine tolle Zeit hier. Es gab alles aus unserer Sicht damals im Überfluss. Habe ich immer gebetet, dass wir nach Deutschland gehen, wieder zurück. Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abends vorm Schlafengehen gebetet. Und mein Gebet wurde erhört und wir sind tatsächlich dort gelandet. Und es war für mich natürlich irgendwie auch ein Wieder-nach-Hause-Kommen.
Und Ihre Eltern, hatten die denn schon bei dem ersten Flucht oder bei der ersten Ankunft in Deutschland eine Beziehung hierher? Oder wie hatte sich das ergeben?
Ja, also das erste Mal war es tatsächlich keine Flucht, sondern die haben ihre Ausbildung hier fortgeführt. Beide haben in den 60er Jahren schon Erfahrung in Deutschland gehabt. Mein Vater hat in Göttingen studiert, meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht in Rothenburg an der Würme, also in Niedersachsen. Es gab damals schon eine norddeutsche Verbindung und deswegen kannten sie die deutsche Sprache und die deutsche Mentalität. Die Verbindung war eigentlich die Hermannsburger Mission. In der Lüneburger Heide gibt es den Ort Hermannsburg und die hatten eine Verbindung zu Äthiopien, der Region, wo meine Eltern aufgewachsen sind. Und dort gab es die Missionsschule, die Missionskrankenhäuser und so weiter. Und mein Vater hat an der Missionsschule unterrichtet, ist auch zur Missionsschule gegangen, genauso meine Mutter. Und so gab es schon früh eine Verbindung zu Deutschland.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben in Ihrer Kindheit war Bürgerkrieg, jedenfalls in Teilen. Heute haben Sie 2 Kinder, die ungefähr in dem Alter heute sind, mit 9 und 14, wie Sie damals bei dem Hin und Her sozusagen zwischen Deutschland und Äthiopien. Was würden Sie sagen, sind die markantesten Unterschiede zwischen dem Kinderleben, das Sie erlebt haben, und dem Kinderleben, das Ihre Kinder heute erleben?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass unsere Kinder heute ohne Angst groß werden. Also wir hatten Angst, damals zu sterben, weil es gab Schießereien direkt am Haus, es gab Inhaftierungen, wir haben tote Menschen auf der Straße gesehen, Soldaten sind bewaffnet zu uns ins Haus gekommen. Das alles ist in dem Alter natürlich extrem bedrohlich. Und wir hatten natürlich auch Angst, dass unsere Eltern abends nicht nach Hause kommen, von der Arbeit oder wie auch immer. Also die Angst war natürlich auch bei den Menschen um uns herum zu spüren, bei unseren Eltern, bei den Verwandten. Diese Angst spüren unsere Kinder, glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Vielleicht haben die Angst vor dem Gewitter oder vor irgendwelchen Kleinigkeiten, aber es ist mit Sicherheit nicht existenziell. Und Da bin ich sehr froh drüber, dass sie diese Angst oder dass dieses denen erspart bleibt.
Sie haben eben von Missionsschule erzählt und dass das also eine Verbindung zu Deutschland war. Ist das auch eine religiöse Erziehung gewesen, die Sie erlebt haben oder in Ihrer Familie geprägt worden ist?
Ja, Missionsschule war ja evangelisch-lutherisch. Das hat mit Sicherheit meine Eltern in irgendeiner Form beeinflusst. Und mein Vater hat ja auch für einen Sender gearbeitet von der Mekane-Jesus-Kirche, die zum lutherischen Weltbund gehört. Und hat dort Programm gemacht. Also wir hatten schon eine Verbindung zur Kirche, wir sind zur Kirche gegangen. Wir haben beim Essen gebetet und so war für mich eigentlich das Gebet schon ein Teil meines Lebens, ja.
Für Ihre Kinder auch?
Nein. Bei mir war es ja auch so, dass durch das Beten, also man betete sowieso, also bei uns auch aus Dankbarkeit und auch einfach, weil der Glaube ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Und ich habe irgendwie durch ein kleines Buch auch nochmal als 8-Jähriger zu Gott gefunden, Kindergebete an den lieben Gott, weil ich einfach tatsächlich lebensbedrohliche Situationen erlebt habe dort. Die haben meine Kinder nicht. Die wissen, dass es Gott gibt. Sie beten in der Schule. Wir sind auf einer christlichen Schule hier in Hamburg. Also für die ist es da. Aber ich finde es wichtig, dass es von innen kommt. Also bei mir kam es ja auch von innen. Es hat mir jetzt keiner gesagt, du musst und so weiter. Und für sie existiert Gott. Für sie existieren auch gewisse Werte, christliche Werte, menschliche Werte. Und deswegen, glaube ich, entwickelt sich das bei denen ganz organisch.
Wer kocht bei Ihnen zu Hause den Kaffee?
Es gibt verschiedene Kaffees bei uns. Wir haben so eine Maschine, wo man sozusagen portionierten Kaffee reinsteckt in Pulverform und dann kommt er dann in der gewünschten Menge in die Tasse. Oder ich mache mir den Kaffee selber tatsächlich, dass ich einfach einen Löffel Kaffee in die Tasse kippe und dann heißes Wasser drauf laufen lasse. Den mache ich mir dann selber, weil das dann schon die feinste Form des Kaffees ist.
Die höhere Kunst.
Ja.
Jetzt habe ich Sie das nicht nur gefragt, weil ich gelesen habe, das können Sie mir gleich bestätigen oder widersprechen, dass Äthiopien das Heimatland des Kaffees ist, sondern weil Sie in Ihrem jugendlicheren Leben Kaffeetester gelernt haben oder sind. Lernt man das?
Na, ich habe Kaufmann im großen Außenhandel gelernt, im Rohkaffee Im- und Export. Und da gehört es zur Ausbildung dazu, dass man sich mit dem Produkt, mit der Ware auskennt. Und dann verbringt man ein Jahr in der Probenküche. Das heißt, Kaffee wird für kleine Proben geröstet und aufgegossen. Jede Tasse wird frisch geröstet und aufgegossen, damit man verschiedene Kaffees miteinander probieren kann. Und deswegen gehörte das Kaffeetesten sozusagen zu dem Beruf dazu. Und diesen speziellen Teil, den habe ich dann noch verfeinert bei einem großen Röster, der in Bremen war oder ist immer noch.
Und hat das was mit Äthiopien zu tun gehabt oder warum sind Sie diesen Weg gegangen? Hat Kaffee und Äthiopien, gibt es überhaupt eine enge Beziehung?
Absolut. Also das ist tatsächlich die Heimat des Kaffees. Da wurde der Kaffee entdeckt. Mönche haben sich gewundert, die haben sich gewundert, warum die Ziegen nachts immer so laut waren und warum sie nachts immer so laut geschrien haben. Und das war deswegen, weil sie vom Kaffeebaum gegessen haben und Koffein im Blut hatten und waren über die Nacht wach. Das haben sie rausgekriegt. Und so haben die Mönche dann von dem Kaffee die Kirschen gegessen, in roher Form. Und spuckten das dann ins Feuer und da war die eine oder andere Bohne im Feuer und wurde geröstet. Und so entstand der Röstkaffee und das hat man gemahlen und aufgegossen und einen Sud daraus gemacht. Das ist sozusagen die Geschichte des Kaffees. Und es gibt sogar eine Region bei uns, die heißt Kaffa. Also es gibt verschiedene Geschichten, die belegen, könnte man jetzt an dieser Stelle sagen, dass der Ursprung des Kaffees tatsächlich in Äthiopien ist.
Können Sie sich an Ihre erste Tasse Kaffee erinnern?
Ja, bei uns gibt es ja eine Kaffeezeremonie bei den Oromo, genauso wie die Ostfriesen ja eine Teezeremonie haben. Das ist ja nicht nur der Genuss des Kaffees, sondern hat ja auch eine soziale Funktion, dass man zusammenkommt und sich die neuesten Neuigkeiten erzählt, Klatsch und Tratsch. Dann sich so verbreiten. Und wir hatten Besuch und bei uns trinkt man den Kaffee aus so kleinen Mokkatassen mit Salz, eine Prise Salz und ein bisschen Butter. Mhm. Und das fand ich am Anfang ziemlich eklig. Aber irgendwann probiert man immer ein bisschen als Kind macht man eh keinen Kaffee, aber so hatte ich schon zumindest den Geschmack von Kaffee natürlich auf der Zunge und wusste, so muss er schmecken.
Machen Sie das heute noch mit Salz und Butter? Ich finde auch, das klingt recht exotisch.
Ja, aber es ergibt natürlich einen Sinn, weil Salz in Regionen, wo es so heiß ist, ist natürlich ganz wichtig, wegen der Mineralien. Und man isst wenig Zucker bei uns, sondern eher salziges. Und bei uns gibt es Gewürzbutter. Das heißt, wenn das so ein bisschen würzig ist, schmeckt es dem Menschen natürlich besser. Man isst nicht so viel Süßes. Deswegen ist es für uns ungewohnt, weil wir so viel Süßigkeiten hier essen. Aber eigentlich ist es total lecker.
Also gut, vielleicht ist es mal ein Versuch wert, wenn Sie ihn kochen würden,
ja,
den Kaffee. Eben haben Sie schon Friesland angesprochen und die ganze Zeit Ihre Verbindung zwischen Norddeutschland und Äthiopien. Können Sie mal auf Oromo und auf Plattdeutsch sagen, mein Name ist Jared Dibaba, ich bin heute der Gast in dieser Gesprächssendung?
Ja, ich fange mal auf Plattdeutsch an. Ich sage, mein Name ist Jared Dibaba und ich bin nu zu Besuch in dieser Sendung und ich freue mich heil doll, dass ich hier mal ein bisschen was vertellen kann.
Gut, das habe ich verstanden.
Das
und
war
wir
Oromo.
Freuen uns auch, dass
Sie nee, das war Plattdeutsch, Entschuldigung, jetzt kommt schon durcheinander. Und auf Oromifa oder auf Oromo heißt es Maganko Jared Dibaba da. Amma asta e hasaud afi bai e nangamada akakesumati ambesina wamtani dinose waibiya kotifi waikos nitanima.
Das klingt schön, aber haben Sie noch ein bisschen was dazu gesagt, wie eben im Plattdeutschen? Sonst wäre das ja eine sehr lange Sprache.
Man kann ja Dinge nicht wortwörtlich übersetzen, sondern im Kontext. Und bei den Oromo ist es tatsächlich so, dass man die Dinge noch ein bisschen ausschmückt und ein bisschen mehr dazu sagt. Der Norddeutsche ist ja so, dass er nicht viel sabbelt. Ne? Weniger ist mehr. Einige regen sich ja sogar über ein Moin Moin auf, weil sie sagen, das ist geschwätzig. Man sagt nur einmal Moin. Und bei uns ist es so, man verpackt Dinge etwas, also bei uns, bei den Oromos, verpackt man Dinge nochmal etwas anders.
Auf dieses bei uns und wo ist eigentlich bei uns, kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Ich habe das eben schon gedacht. Erstmal haben wir ja schon gehört und verstanden, wie Sie zum Oromo gekommen sind. Ich finde aber auch die Frage ist es wert, wie sind Sie zum Plattdeutschen gekommen, weil das ja auch nicht zwingend zur Ausbildung jedes Jungen in Norddeutschland gehört.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich oft gefragt und in meinem Bühnenprogramm erzähle ich immer, dass ich ja aus Oromia komme. Und da gibt es im Süden das Omo-Tal. Das ist die Wiege der Menschheit. Da wurden die ältesten Menschenknochen gefunden von Betty und von Lucy. Und dort findet man alles in seiner ursprünglichen genetischen Form, also in der reinen Form. Und dann erzähle ich in meinem Bühnenprogramm auch, dass man in dieser Ecke das reinste, das pure, das schiere Plattdeutsch findet. In seiner Urform.
Weil Lucy Plattdeutsch gesprochen hat.
So ist es. Das Aha. ist die Wiege der Menschheit und da ist natürlich sozusagen der Ursprungscode alles Seins. Und ich habe das Plattdeutsche von meinem Urgroßvater gelernt und bin dann nach Norddeutschland gekommen, um dafür zu sorgen, dass die Plattdeutsche Sprache im Norden weiterlebt. Und okay. dafür setze ich mich jetzt ein.
Das ist sehr, sehr verdienstvoll. Aber von Ihrem Urgroßvater hatten wir noch gar nicht gesprochen.
Es gibt natürlich
ich wusste, warum
ne?
kann der Plattdeutsch?
Na, der hat es natürlich von seinem Vater gelernt und der wiederum von seinem Vater, also es wurde durch wurde es dann weitergegeben. Wie ich tatsächlich zu Plattdeutsch gekommen bin, das kann ich gar nicht mehr sagen.
Das wäre jetzt zu platt.
Das wäre zu platt, wenn ich das jetzt hier erzählen würde. Ich kann aber dazu sagen, dass ich die Sprache sehr liebe, dass ich schon als kleiner Junge, wir sind ja viel umgezogen, dass es mir immer wichtig war, Sprachen zu lernen. Also wir haben in Kenia gelebt, wir haben in Äthiopien gelebt, in Oromia. Dort spricht man zwei Sprachen, Amharisch, die Amtssprache, Oromifa, in Kenia Swahili und Englisch, hier natürlich Deutsch und Plattdeutsch. Und ich fand es immer wichtig und gar nicht irgendwie rational, sondern einfach so, um teilzuhaben, mitzumachen, mitzuspielen, mitzuschnacken, die Sprachen auch zu lernen. Und deswegen habe ich natürlich auch im Plattdeutschen, im Kinderchor teilgenommen, Plattdeutschen Kinderchor, Plattdeutsche Lesewettbewerbe mitgemacht, viel Plattdeutsch gehört und so natürlich viel inhaliert sozusagen.
Waren denn das die Zeiten in Osnabrück oder war das die
nee,
Zeit,
das war
als
die
Sie
Zeit,
also Kindergarten?
Genau,
als
Sie, nein, in Falkenburg, also als ich das zweite Mal
Wo
hier war.
Wo ist denn
war.
Falkenburg?
Falkenburg ist zwischen Bremen und Oldenburg, eigentlich ziemlich genau auf der Mitte. Im Landkreis Oldenburg, gehört zur Gemeinde Ganderkesee, hört man hin und wieder mal im Verkehrsfunk in Norddeutschland, wo einige sagen Ganderkäse oder Ganderkesse. Mhm. Nein, Ganderkesee, weil hinten ist ein S mit einem doppelten E.
Haben wir verstanden. Und wenn Sie das so sagen, klingt das deutlich norddeutsch. Ich meine, es ist ja auch nicht so ein großes Wunder, von 47 Jahren leben Sie 40 mehr oder weniger netto in Norddeutschland. Das ist ja ungefähr so, wie Jerome Boateng wie ein echter Berliner klingt.
Ja.
Und die Haut von Jerome Boateng ist ungefähr so dunkel wie die Ihre.
Ja.
Was haben Sie gedacht, als der AfD-Politiker Gauland gesagt hat, die Leute finden Boateng als Fußballspieler gut, aber als Nachbar wollen sie ihn nicht haben?
Schönes Eigentor.
Das konnten Sie so leicht nehmen.
Also der Mann hat ja erstmal ganz offen seine Gedanken kundgetan und mit Sicherheit gibt es Menschen, die so denken. Und das finde ich in der heutigen Zeit sehr gefährlich, weil er kennt Jerome Boateng nicht persönlich, wenn er ihn kennengelernt hat und weiß, er ist ein absoluter Messi und laut und randaliert und was weiß ich, dann kann ich verstehen, dass er sagt, den möchte ich nicht als Nachbarn haben, weil der immer laut ist und weil der Müll vor der Tür ist. Aber er hat ihn nie kennengelernt. Und das sagt er nur, weil er Vorurteile hat. Und Vorurteile sind, finde ich, bis zu einem gewissen Maße natürlich und menschlich, weil man einfach Vorbehalte hat und vielleicht vorsichtig ist. Aber man sollte gucken, man sollte einfach gucken, wie es wirklich ist. Vorurteile sind Vorurteile. Und erstmal mit Menschen umgehen, sie erleben, sie kennenlernen, sie anfassen, ihnen in die Augen gucken. Und dann kann man hinterher vielleicht für sich bewerten, den mag ich oder den mag ich nicht. Aber vorher so etwas zu sagen, finde ich in der heutigen Zeit sehr gefährlich.
Haben Ihre Nachbarn Sie darauf angesprochen? Hier in Altona, in Hamburg?
Nein. Also in Altona ist ein bunter Stadtteil. Ich finde, Altona ist so ein bisschen die Welt. Hat eine große Vielfalt an Kulturen, an Menschen, die dort leben, unterschiedlicher Gesinnungen, unterschiedlicher Hautfarben, unterschiedlicher Herkünfte. Deswegen fällt sowas gar nicht auf bei uns.
Wie ist das für Ihre Kinder? Ihre Frau kommt, wo kommt Ihre Frau eigentlich her?
Meine Frau kommt aus Portugal. Deswegen sind wir schon in der Familie relativ vielfältig.
Wo haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns in Berlin kennengelernt, beim berühmten Berliner Sechstagerennen haben wir beide gearbeitet. Ich habe dort als Sprecher gearbeitet und sie hat zu der Zeit studiert und hat dort ausgeholfen an der Theke oder hat da gearbeitet. Und so haben wir uns dann kennengelernt und naja, es war Liebe auf den ersten Blick.
Also das war ja jetzt eine kleine Abschweifung. Haben Ihre Kinder denn Rassismus kennengelernt oder Vorbehalte, Vorurteile, wie auch immer, Schwierigkeiten in Altona oder anderswo in Deutschland?
Mein großer Sohn, der ist mittlerweile 14 und wenn ihn jemand komisch anspricht oder so, das hat er schon mal mitbekommen und dann haben wir auch drüber gesprochen. Wir sind der Meinung gewesen, dass wir mal abwarten, was sie erleben und dass wir dann drüber sprechen und es nicht jetzt vorher einfach thematisieren, dass es rassistische Menschen gibt, Menschen mit Vorbehalten, sondern es ist viel besser, wenn sie das sozusagen aus ihrem Erleben heraus erzählen und wir dann darüber sprechen. Der Jüngere hat es nicht erlebt. Wie gesagt, die Schule, Grundschule, wo er zur Schule geht, ist auch vielfältig. Und bei meinem großen Sohn, die Schule ist auch durch Vielfalt geprägt. Deswegen hin und wieder begegnet er mal ein paar Menschen, die rassistisch sind, aber er kann es für sich einordnen und es tangiert ihn zum Glück nicht.
Ja, ich glaube ja, dass es wichtig ist, darüber auch zu sprechen und nicht sozusagen es so wegzuschieben. Absolut. Und zu sagen, das gibt es schon irgendwie nicht.
Ja, also wir haben unsere Kinder sehr selbstbewusst erzogen, dass sie es als einen Schatz sehen, dass sie in verschiedenen Kulturen leben. Sie vereinen drei Kulturen in sich, die portugiesische, die Oromo-Kultur und die deutsche. Sie sind Hamburger Jungs, sie sind in Portugal zu Hause, sie sind in Oromia zu Hause.
Waren Sie da schon mal?
Nee, leider nicht. Wir waren zwar mal kurz durch Äthiopien geflogen auf dem Weg nach Kenia, aber leider aufgrund der politischen Situation in Äthiopien zurzeit ist es schwierig.
Und welche Sprachen sprechen Ihre Kinder?
Die Amtssprache bei uns zu Hause ist Deutsch. Wir sind eine deutsche Familie.
Am Mittagstisch oder was haben wir da mal gehört? Genau, am Abendbrotstisch ist Deutsch zu sprechen.
Am Abendbrot, genau. Mhm. Wenn wir natürlich unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern zu Besuch haben, dann wird auch mal Portugiesisch gesprochen, das kriegen sie mit. Wenn meine Eltern da sind, sprechen wir Oromo und das bekommen sie auch mit. Ein paar Wörter können sie, so die Grundlagen, die Basics, und den Rest müssen sie dann nochmal sich auf den Hosenboden setzen und nochmal lernen.
Weil sie sich das wünschen würden oder weil die Kinder sich das selber wünschen würden?
Na, sie wünschen sich das auch und ich wünsche mir das für meine Jungs auch. Ich bin leider zu viel unterwegs, um das regelmäßig mit denen zu sprechen. Und gerade so in der entscheidenden Phase war ich sehr viel unterwegs und dann fand ich es schwierig, sie dann noch sagen, mit einer weiteren Sprache zu quälen, wäre jetzt falsch gesagt, aber zumindest das noch zu fordern, dass sie die Sprache sprechen, ne?
Aber wo Sie gerade die Reisen ansprechen, sind sicher aus vielen Gründen viel gereist, aber auch fürs NDR Fernsehen. Da haben Sie plattdeutsche Menschen in der ganzen Welt gesucht, besucht und gesprochen. Bei diesen Reisen und unter diesem Rassismusaspekt gab es Länder, wo Sie sagen würden, da würde ich noch lieber leben als in Deutschland. Das ist toleranter, das ist leichter, das ist anders.
Ich glaube ja, dass die Anzahl der intoleranten Menschen überall gleich ist. Also der Prozentsatz. Ich habe ihn noch nicht ganz genau ermittelt, aber Intoleranz und Ignoranz ist, glaube ich, auf dieser Erde überall gleich verteilt in den Köpfen der Menschen. Es gibt Landstriche, wo es eine größere Vielfalt gibt. New York zum Beispiel, ein Melting Pot, wie man so schön sagt. Da ist es völlig egal, wo man herkommt. Da ist es wirklich total vielfältig in jeder Hinsicht. Aber New York wäre mir zu laut. Brasilien finde ich schön, von der Landschaft her. Südafrika finde ich auch schön. Sibirien fand ich auch total schön.
Bisschen kalt?
Überhaupt nicht kalt. Also im Sommer wird es da bis zu 30, 35 Grad warm. Die Menschen sind...
Kann man von unserem Sommer ja nicht immer sagen.
So ist es. Da kann man sich auf das Wetter verlassen, weil es kontinental ist. Die Menschen sind sehr herzlich und ganz wichtig. Das Essen schmeckt gut da. Aber mir, also ich bin froh da, wo ich bin. Ich glaube, am Ende ist es egal, wo man lebt. Man muss überall gucken, dass man das Beste aus seinem Leben macht. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man seine liebsten Menschen um sich hat. Und das habe ich, das ist ein großes Glück. Meine Familie und auch mein Bruder, meine Eltern sind in Hamburg. Und das finde ich ein ganz großes Geschenk.
Wir hatten eben schon gesagt, zwischen wir machen das so, ihr macht das so. Also wo ist bei Ihnen wir?
Es kommt darauf an, wovon ich rede. Wenn ich mich mit Bayern über Essen unterhalte, dann sage ich, unsere Spezialität ist Grünkohl und Pinkel, Lapskaus oder Knipp. Also dann sage ich wir Norddeutschen. Und es kommt tatsächlich auf den Kontext an, worüber ich spreche. Wir Norddeutschen, sage ich, wenn es um norddeutsche Inhalte, norddeutsche Themen, norddeutsches Gefühl geht, dann sage ich wir Norddeutschen. Wenn es um Oromia geht, wenn es um unsere Mentalität als Oromo geht, dann sage ich natürlich wir Oromo, je nachdem.
Wie ist denn die Mentalität der Oromo?
Das ist eine gute Frage. Es ist, und das finde ich halt sehr interessant, es gibt viele Parallelen zur norddeutschen Mentalität. Also gerade so das, was ich bei uns in Falkenburg auf dem Land erlebt habe oder auch in Ostfriesland, wir haben oft Ferien in Ostfriesland gemacht, gibt es viele Ähnlichkeiten. Selbst, wie ich vorhin schon sagte, die Ostfriesen haben die Teezeremonie, die Oromos haben die Kaffeezeremonie. Das ist ja das Soziale, das Miteinander ist bei uns auch sehr wichtig. Man achtet darauf, dass es auch dem Umfeld gut geht, dass zum Beispiel die Generationen, Eltern, Großeltern, Kinder miteinander leben, dass sie sich gegenseitig respektieren, dass sie voneinander lernen, dass sie gewisse Geschichte auch weitergetragen wird. Auch das gibt es. Eine norddeutsche Zurückhaltung gibt es bei uns auch, bei den Oromo aus Wallaga zum Beispiel, aus der Ecke, wo ich komme. Also es gibt viele Parallelen. Es gibt den Grünkohl, den wir auch haben. Den gibt es ja in Norddeutschland ja auch. Wir lieben den Grünkohl. Das heißt bei uns Rafu. Wir haben Reddachhäuser bei uns in Oromia. Die gibt es ja in Norddeutschland auch. Also es gibt viele Parallelen. Und das macht, glaube ich, das Leben für mich auch im Norden so schön, weil es viele Gemeinsamkeiten gibt.
Ihre Familie in Äthiopien gehört zum Volk der Oromo, wie die Mehrheit der Menschen dort. Doch eine Minderheit, Sie haben es auch angedeutet, regiert das Land mit harter Hand. Ich habe den Eindruck, dass die Ankunft der vielen Flüchtlinge in Deutschland, die ja auch aus Äthiopiens Nachbarländern, aus dem Sudan, aus Somalia, aus Kenia kommen, ihr Engagement für das Volk ihrer Herkunft, für die Oromo, eher verstärkt haben. Ist das so?
Das ist auf jeden Fall so. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten, verstärkt jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, gesehen, dass sehr viele Menschen nach Europa kommen und im Mittelmeer ihr Leben riskieren. Und viele sind ja auch gestorben, ertrunken im Mittelmeer. Und man fragt sich, warum machen die Menschen sich auf den Weg? Es gibt natürlich einen Grund und es gibt eine Ursache. Und ich weiß, dass zumindest in Äthiopien es viele Ursachen dafür gibt. Das ist nämlich die Vertreibung der Menschen. Man spricht von Flüchtlingen, eigentlich sind es vertriebene Menschen. Es sind nicht Menschen, die sich von irgendwas vor irgendwas von Acker machen, wie Steuerflüchtlinge, wie Zechpreller oder wie Alltagsflüchtlinge, die irgendwo hinfliehen, weil sie es vergessen wollen, sondern sie wurden regelrecht vertrieben von ihrem Land, aus ihrer Heimat. Ihnen wurde das Land weggenommen, auf dem sie arbeiten und von dem sie Geld verdienen. Das haben sie nicht. Sie haben keine Grundlage. Und wenn sie dafür auf die Straßen gehen und dafür demonstrieren für ihr Recht, werden sie erschossen, sie werden inhaftiert. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Und für viele ist die Situation so unerträglich, dass sie dann sich auf den Weg machen und dann in eine sichere Gegend wollen, nach Europa. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Ursachen bekämpfen. Das ist auch, das macht man bei Krankheiten. Bei jedem Problem muss man dem Übel an die Wurzeln gehen. Und die Wurzel dieses Übels liegt in Äthiopien, in dem Land. Die Menschen haben keine Grundlage zu leben. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass man weiß, dass dort die Ursache dafür ist. Deswegen kommen so viele Flüchtlinge auch aus der Region hier nach Europa. Es muss nicht sein. Kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat und sein Land. Das würden sie auch nicht machen. Sie würden nicht hier wegziehen und in ein anderes Land ziehen. Und deswegen nutze ich jede Gelegenheit, um auf diese Situation aufmerksam zu machen.
Und das ist Ihnen eben auch nochmal aufgefallen, jetzt besonders als die Flüchtlinge kamen. Haben Sie denn noch Familie eigentlich in Äthiopien? Hören Sie von denen auch was
ja, zu klar. der Lage? Also ich habe Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, die dort noch leben und man kriegt über sie mit, man kriegt übers Internet mit, was dort im Land passiert. Es gibt fürchterliche Bilder in den sozialen Medien, was dort täglich passiert, wie die Regierung dort regelrecht Menschen niedermetzelt. Und es ist fürchterlich, sich das aus der Ferne anzugucken und zu sehen, dass man da nichts machen kann. Und kein Mensch oder die wenigsten wissen, was dort im Land passiert, weil man denkt, ach, das ist doch eigentlich alles in Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung und wir müssen da alle hingucken und wir sollten wenigstens informiert sein über das, was dort passiert. Dann kann jeder für sich entscheiden, was er macht oder was er nicht macht.
Im Talk hier auf NDR Info darf sich unser Gast immer auch ein Musikstück wünschen. Heute wünscht er ihn sich nicht nur, er bringt ihn gleich selbst mit, er singt ihn auch selbst. Heimat heißt das Stück von einer neuen CD, die heißt Land in Sicht. Jared und die Schlickrutscher sind die Interpreten. Darüber reden wir gleich nochmal, Jared Dibaba, aber zunächst mal hören wir ihn jetzt nicht im Sprechen, sondern im Singen zu, bei dem Titel Heimat.
Du hast deine eigene Melodie, deinen Duft, ja den vergesse ich wohl nie. Und zieht's mich in die Ferne, glaube mir, meine Sehnsucht bleibt für alle Zeit bei dir. Wo immer du auch bist, bin ich Tohus. In deinen Armen, ja, dort kenn ich mich gut. Mein kleiner Schatz, mein großes Königreich, mein Herz schlägt nur für dich bis hinten dein.
Wir haben Heimat gehört von und mit den Schlickrutschern und Jared Dibaba von der CD Land in Sicht. Jared Dibaba, Sie sind nicht heute nur als Sänger hier bei uns, sondern auch als Gesprächspartner. Haben wir eben sehr konzentriert zugehört, denn das ist ja auch Ihre erste CD, die Sie rausgebracht haben. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das jetzt hier im Studio hören?
Mir ist nochmal eine Zeile durch den Kopf gegangen. Von der Nordsee bis hin zum Roten Meer bin ich tausendfach gesegelt hin und her. Das ist eigentlich so ein bisschen auch meine Geschichte. Also am Roten Meer ist natürlich so ein bisschen Ostafrika mit gemeint, also meine Heimat. Und die Nordsee ist auch meine Heimat. Ich fühle mich auch total nordisch und norddeutsch. Und das ist so schön, das ist ein ganz großer Schatz, von dem ich schöpfen kann. Also ich sage ja auch, ich sitze nicht zwischen zwei Stühlen, sondern ich sitze auf zwei Stühlen. Und in dem Lied ist das Wort Heimat ja nicht einmal vorgekommen.
Ich wollte es gerade fragen, ja genau.
Ich habe es nur beschrieben. Es hätte ja auch eine Freundin oder eine Frau sein können oder ein Mann, wie auch immer. Aber es ist die Heimat und das beschreibt das Lied einfach für mich, mein Gefühl für Heimat.
Und was sind Schlickrutscher? Wie sind Sie auf den Namen für Ihre Truppe gekommen?
Schlickrutscher ist ein typisch norddeutsches Arbeitsgerät. Das ist sozusagen eine Art Wattschlitten, mit dem man rausgefahren ist und den Fang aus den Reusen rausgeholt hat. Man könnte sagen, der Vorgänger des Skateboards oder des Hoverboards, was man jetzt hat. Also, aber es ist norddeutsch, aus Holz gebaut und durch nordisch.
Wer hat denn mit Ihnen gesungen eigentlich gerade?
Wer sind die Schlickrutscher? Die Schlickrutscher ist meine Band und der Chor. Meine Band sind wirklich die besten Musiker, die man haben kann. Fontaine Burnett am Bass, das ist auch mein musikalischer Leiter. Aleš Slivnik kommt aus Slowenien, ein unglaublich guter Akkordeonspieler. Andreas Paulsen am Klavier, der auch mit Ina Müller, mit Otto Walkes, mit Ruggie Cicero, der leider verstorben ist, mit dem auch gespielt hat. Also es ist eine tolle Band. Michael Grimm am Schlagzeug spielt mit Sammy Deluxe. Wir sind eine internationale Band, wirklich. Ich sage mal, ich bin der einzige Deutsche bei uns in der Band. Sonst sind alle bunt gemischt. Und dann haben wir noch Jungs dort, das ist mein Shanty-Chor, das ist vom Knabenchor Uetersen. Also auch Norddeutsche, ein Stückchen weiter die Elbe hoch sozusagen vor den Toren Hamburgs. Und die sind wirklich großartig. Die singen so toll, so präzise, mit so viel Gefühl und Leidenschaft, hat man eben ja auch gehört. Und es ist wirklich ein Geschenk, dass ich meine Schlickrutscher habe, dass wir ein Team sind und dass wir zusammen losziehen und diese schönen norddeutschen Lieder singen.
Wir wollen gerne jetzt gleich nochmal ein bisschen über Ihren ganzen künstlerischen Werdegang und Ihre verschiedenen Geschichten, die Sie in dem Zusammenhang machen, reden. Ich würde gerne nochmal eben bei dem neuesten Projekt bleiben, eben bei der CD. Wie sind Sie denn darauf gekommen? überhaupt als Musiker nochmal ins Rampenlicht zu treten, aber auch gerade mit dieser Sorte Musik. Sind das Shanties?
Ja, wenn jemand fragt, was machst du für Musik und ich sage Shanty, dann sagen die meisten, okay, interessant.
Thema durch.
Thema durch. Und denken, wieso singt der Junge aus Ostafrika jetzt Shanties auf Plattdeutsch? Ein Kollege sagte mal, es ist Shanty 2.0. Das kann man sagen. Da ist Reggae drin, da ist Hip-Hop drin. Das Bo rappt zum Beispiel beim Tüdelbandlied. Das ist ein Klassiker, ein norddeutscher Klassiker. Shanties ist was Norddeutsches, ist was typisch Norddeutsches. Auf Plattdeutsch noch mehr mit dem Akkordeon. Aber dadurch, dass ich das singe, sozusagen auch mit dem Gefühl, das ich habe, mit dem Einfluss von Reggae, Hip-Hop, Funk ein bisschen und ein bisschen Jazz dabei, es ist nicht nur Norddeutsch, sondern es ist total vielfältig. Und inspiriert wurde ich durch einen Auftritt mit der Finkwader Spelde. Das ist ja, die kommen ja aus Finkenwerder. Und die singen traditionelle Musik, Folklore kann man sagen. Und ich habe mit denen gesungen und dachte, nur Folklore passt nicht zu mir. Ich bin kein Mensch, der jetzt Folklore verkörpert, wobei ich nichts gegen Folklore habe. Ich finde es sehr wichtig. Die Bayern leben ihre Folklore zum Beispiel, die Alpenregion alle, und da gehört es zum Leben dazu. Und das finde ich auch wichtig, weil es mit unseren Wurzeln, mit unserer Herkunft zu tun hat. Aber ich bin jemand, der vielfältig ist mit seinen Wurzeln und mit seinen Herkünften, und deswegen wollte ich auch noch andere Elemente reinbringen. Und so haben wir einen Song zusammen gesungen, wo etwas Jazz, ein bisschen Gospel mit reinkommt. Und dann hat das so einen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, da will ich mehr mitmachen. Und das habe ich jetzt gemacht.
Das war ja wahrscheinlich für Sie auch eine neue Erfahrung. Also ich habe gesagt, das war jetzt Ihre erste, oder Sie haben selber gerade gesagt, das ist Ihre erste CD. Und Sie sind ja plötzlich der Kopf und der Rhythmusgeber buchstäblich für so eine ganze Truppe von, wie ich gerade höre, auch sehr unterschiedlichen Menschen. Wie war denn das für Sie?
Das ist eine neue Erfahrung. Also wenn man Einzelkämpfer ist, dann macht man sein Ding und versucht es so gut wie möglich zu machen als Moderator, als Schauspieler, auch wenn man als Sänger, als Solist irgendwo hinkommt. Aber so eine große Mannschaft anzuführen und auch zu motivieren und mitzumachen, auf der einen Seite vielleicht mal den Chef raushängen zu lassen, ohne gar nicht mal so der Chef zu sein. Ich bin nicht so unbedingt der Cheftyp, aber man muss es natürlich sein und so ein bisschen Orientierung geben. War es eine neue Erfahrung und ich habe eine Menge dazugelernt.
Was?
Vorher habe ich vieles mit mir selber ausgemacht und wusste genau, das will ich nicht, das mache ich, und musste es gar nicht kommunizieren. Aber wenn man mit mehreren unterwegs ist, das ist genauso, wenn man auf einem großen Segelschiff zusammen unterwegs ist, dann müssen auch mal klare Kommandos gemacht werden und angesagt werden. Kommunikation ist total wichtig, und das ist in diesem Projekt natürlich auch so, weil wir mehrere sind. Musiker, der Chor ist da, der musikalische Leiter und. Und wenn etwas passiert, muss man es kommunizieren. Auch auf der Bühne muss man es kommunizieren. Wenn man einen Teil eines Songs doch etwas länger spielt oder weglässt oder wie auch immer, das muss innerhalb von Sekunden auf der Bühne kommuniziert werden. Ich kann jetzt nicht einfach irgendein Teil für mich da hinsingen oder so. Ich habe eine Verantwortung und ich kann jetzt auch nicht irgendwas improvisieren, weil da hängt ein bisschen was dran. Und das habe ich gelernt. Kommunikation ist sehr wichtig. Kurz, knapp und klar muss es sein.
Gelernt haben Sie ja, das haben wir schon gehört, auch den Kaffeetester.
Ja.
Das ist schon ein bisschen länger her. Und dann, ich glaube, das war dann danach, haben Sie auch noch die Schauspielerei gelernt. Wie sind Sie da drauf gekommen? Ich meine, es ist jetzt nicht der ganz normale Lebensweg, würde ich sagen, vom Kaffeetester in die Schauspielschule. Oder ja. War der Kaffee so scheußlich, dass Sie immer tun mussten, als sei er ganz super?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin aus dem Kaffee-Business nicht rausgegangen, weil es mich genervt oder gelangweilt hat, sondern ich habe mit einem Schulfreund zusammen gewohnt, ehemaligen Schulfreund, und der ist zur Schauspielschule gegangen. Und der hat mir dann diesen Floh ins Ohr gesetzt und hat gesagt, du musst unbedingt zur Schauspielschule, du musst die Aufnahmeprüfung machen. Und das habe ich irgendwann gemacht, und siehe da, dann hatte ich auf einmal eine Idee an der Backe, die mich dann nachts ein paar Mal gequält hat und dachte, scheiße, jetzt musst du doch zur Schauspielschule, ich wollte, und wie kriegst du das jetzt hin, und musste dann irgendwann meinen Job kündigen, der ja wirklich toll war, der gut bezahlt war, der sehr interessant war und wo ich auch eine gute Perspektive hatte, und habe dann in die sogenannte brotlose Kunst erstmal gewechselt. Also es war schon ein Schritt für mich.
Aber was hat denn Ihr Freund angetriggert? Ich meine, ich glaube nicht, dass jeder, dem man sagt, geh doch mal zur Schauspielschule und mach mal die Aufnahmeprüfung, nach zwei schlaflosen Nächten sagt, genau das mache ich, gebe alles andere auf. Sondern da muss ja was gewesen sein.
Auf jeden Fall. Also das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe früher schon gerne bei Theaterstücken mitgemacht, in der Schule, im Schultheater, beim Musical. Ich war an der Musikschule in Delmenhorst, dort haben wir Theaterstücke aufgeführt und Musicals. Ich habe die Bühne geliebt. Eigentlich schon, meine Mutter sagte, ich war schon als kleiner Junge ein absoluter Sabbelkopf und habe alle Menschen zugequatscht. Man hat sich gefragt, wo der Junge immer Luft holt beim Reden. Und das habe ich dann irgendwie auf der Bühne ausleben können durch Bands, in denen ich dann gespielt habe. Und so entwickelte sich das. Und das war dann irgendwann, glaube ich, auch folgerichtig.
Haben Sie viel erlebt auf der Bühne? Sind Sie viel als Schauspieler unterwegs gewesen tatsächlich?
Leider zu wenig. Ich hatte die Hoffnung und den großen Wunsch, als Schauspieler Karriere zu machen. In erster Linie im Film hätte ich Lust gehabt oder auch auf der Bühne. Aber nach meiner Schauspielschule bin ich dann nach Hamburg gekommen und habe mich dann bei verschiedenen Theatern als auch bei unterschiedlichen Fernseh- oder beziehungsweise Filmproduktionen vorgestellt, Castingagenturen. Und es war mal schwierig. Und da hieß es immer, ja, aber wir haben kaum Rollen für Schwarze. Und da habe ich gedacht, ich habe ja jetzt nicht irgendwie schwarz gelernt, sondern ich habe Schauspiel gelernt. Wenn die Leute gesagt hätten, ich bin schlechter Schauspieler, das wäre eine Sache. Aber ich wollte jetzt nicht nach Hautfarbe besetzt werden, sondern nach Qualität oder nach den Rollen. Und das war sehr schwierig zu der Zeit und das fand ich auch extrem frustrierend.
Das war ja schon auch eine Form des Rassismus. Haben Sie es als solche empfunden oder haben Sie dann irgendwann gesagt, ach naja, das ist pragmatisch und man rechnet eben nicht damit, dass der Arzt eine dunkle Hautfarbe hat, der in irgendeiner Krankenhausserie besetzt wird oder
so? Natürlich, also ich habe es als diskriminierend empfunden, weil was bedeutet das, wir haben keine Rollen für Schwarze? Ne? Also wenn die sagen, wir haben keine Rollen für schlechte Schauspieler, dann ist es völlig klar und ist ein eindeutiges Kriterium, aber es gibt schwarze Ärzte, es gibt schwarze Anwälte, es ist nicht zu fassen, aber es gibt sogar einen schwarzen Präsidenten mittlerweile, also es ist alles möglich und man kann ja auch dadurch auch ein bisschen einen Trend setzen, in dem bestimmte Rollen dann auch bewusst so besetzt werden. Das fand ich schon extrem nervig.
Es hat Sie aber nicht völlig abgehalten von der Kunst oder von dem öffentlichen Auftreten. Also Ihre Mentalität oder Ihre Art ist dann so, dass Sie sagen, gut, dann suchen wir das nächste Feld, auf dem man erfolgreicher sein kann.
Ja, das ergab sich dann tatsächlich. Dadurch, dass ich Musik gemacht habe und in verschiedenen Bands gespielt habe, war ich trotzdem ja auf verschiedenen Bühnen und irgendwie entwickelte sich das Moderieren auch. Es wurde dann irgendwann mal ein Moderator gesucht für einen Internetsender hier, der mal in Hamburg entstanden ist, in den späten 90er Jahren. Das war also relativ frisch noch, das Internet, dieses Internet. Und da habe ich dann angefangen zu moderieren und es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich weitergemacht und das relativ erfolgreich. Und da konnte ich auch gut von leben und habe gesagt, gut, ich kann davon leben, es macht mir Spaß, dann mache ich da mehr von. Und nun bin ich da.
Wo
ich bin.
Und ganz wichtig war ja eigentlich, glaube ich, auch die Phase, in der Sie im Grunde dieses Vorurteil, unter dem Sie am Anfang als Schauspieler gelitten haben, umgedreht haben. Weil Sie gesagt haben, wenn es keine Rollen für Schwarze gibt, es gibt auch keine Schwarzen, die Plattdeutsch sprechen. Und das war dann aber genau eine Marktlücke oder eine Spezialität, eine Einzigartigkeit, mit der Sie ganz erfolgreich im NDR-Fernsehen dann geworden sind.
Das ergab sich. Also ich hatte Spaß am Plattdeutschen und auch am Norddeutschen. Und das war einfach auch so mein inneres Gefühl. Ich mochte einfach diese norddeutsche Art, die Mentalität, auch so gerade so auf dem Land, wenn man sich so ein paar Bauern, es gibt ja so typisch Norddeutsche, die so ein bisschen dröch sind und langsam schnacken und so. Das mochte ich so gerne, weil die sind so Menschen, die so in sich ruhen. Und ich habe mir ein Format überlegt auf Plattdeutsch und wollte es eigentlich beim NDR vorstellen. Und zu der Zeit wurde ein plattdeutscher Moderator gesucht für die Sendung, die vorher Talk ob Platt hieß und hinterher Die Welt ob Platt hieß. Und dann habe ich mich sozusagen beworben und wurde dann zum Casting eingeladen. Und dann sagte man sich, Mensch, dann nehmen wir doch mal den. Das ist vielleicht gut für die Sendung, gut für die Sprache. Wobei ich glaube, die Hautfarbe war vielleicht zweitrangig, aber dass ich moderieren konnte und dass ich gut Plattdeutsch konnte, war natürlich eine wichtige Voraussetzung. Und so kam dann eins zum anderen.
Genau, zum Fernsehen kam das Radio oder umgedreht, im Internet sprachen wir schon und wir haben gerade gehört, dass Sie singen. Sie moderieren ja alle möglichen verschiedenen Geschichten, auch Unterhaltungsshows. Was ist eigentlich Ihre Berufsbezeichnung?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte noch mal ganz kurz vorher sagen, ich glaube nicht, dass es die Hautfarbe ist, die entscheidend ist, dass die Menschen sagen, Mensch, der spricht ja Plattdeutsch, das ist ja irgendwie komisch, sondern ich glaube, das ist die Herkunft. Also, dass jemand, der nicht aus dem Norden kommt, sondern von ganz weit weg, sagt, ich fühle mich hier zu Hause, das ist meine Heimat. Ich glaube, das ist das, wo Menschen denken, wie kommt es, dass jemand, der nun hier wirklich gar nicht verwurzelt zu sein scheint, doch verwurzelt ist und das seine Heimat nennt. Die Hautfarbe ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich von weit wegkomme. Aber wenn ich jetzt ein weißer Australier wäre, würde man das auf den ersten Blick nicht sehen. Aber wäre genauso interessant und würde, glaube ich, genauso den einen oder anderen interessieren. Weil wir im Fernsehen sind, ist natürlich die Hautfarbe etwas, wo man als erstes drauf guckt. Meine Berufsbezeichnung. Ich habe tatsächlich hin und her überlegt und irgendwann habe ich gedacht, ja, du bist ein Entertainer. Es gibt Menschen, die wollen mich immer in irgendeine Schublade packen und sagen, was bist du denn eigentlich? Bist du Sänger? Bist du Moderator? Bist du Schauspieler? Was moderierst du? Bist du jemand, der Reporter ist? Bist du ein Talker? Was bist du? Du musst doch mal irgendwie, oder Radiomoderator, du musst das ein bisschen klarer haben für dich. Ich habe gesagt, ja, ich habe es ganz klar, ich bin ein Entertainer. Ich bin jemand, der genau auf diesen unterschiedlichen Gebieten zu Hause ist und habe das große Glück, dass ich in diesen Bereichen auch in irgendeiner Form eine Ausbildung genossen habe und das ausleben kann. Und das ist für mich auch Entertainment.
Nehmen wir an, Sie wollten sich irgendwo bewerben und Ihr Gegenüber sagt, Entertainer sagt mir nichts. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Welche Qualitäten würden Sie herausstellen? Was ist das, wo Sie sagen, das bin ich, das kann ich?
Naja, ich bin zur Schauspielschule gegangen. Also ich habe Gesang gelernt. Ich habe das Moderieren gelernt. Ich kann im Radio moderieren. Ich liebe die große Bühne. Ich mag große Shows. Ich habe viele große Shows auch moderiert. Also es sind verschiedene Disziplinen, in denen ich mich total zu Hause fühle. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, unhanseatisch und nicht norddeutsch zu sagen, hier, guck mal, was ich alles kann. Aber ich sehe das eher so, wenn jetzt jemand fragt, was hast du in deinem Laden anzubieten, dann würde ich sagen, das und das und das, such dir was aus. Und dann kann man gucken, ob es demjenigen jetzt gefällt oder nicht, weil am Ende ist es dann ja auch ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag, was der andere macht oder nicht.
Ja, und das, was Sie gerade aufgezählt haben, sind ja Ihre Fähigkeiten, das, was Sie können. Ich könnte mir denken, dass dazu auch noch Wesenszüge gehören, die für den Erfolg in all diesen Bereichen auch wichtig sind. Oder sehen Sie das nicht so?
Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich schon im Laufe meines Lebens gelernt habe, mich auf verschiedene Situationen einzustellen und mit den unterschiedlichsten Menschen gearbeitet habe, unterschiedlichste Kulturen kennengelernt habe. Das hilft mir, glaube ich, viele Unterschiedlichkeiten und verschiedene Menschenmentalitäten auch zu verstehen und damit umzugehen. Also ich bin nicht sofort frustriert, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn jemand total anders denkt als ich, sondern ich denke, ja, das ist so. Wir leben in einer vielfältigen Welt. Der denkt so, der denkt so und der denkt so. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ein paar Gemeinsamkeiten haben und auf dieser Basis dann weiterarbeiten. Das ist eigentlich schon immer ein Prinzip gewesen, nachdem ich gelebt habe. Nicht mal bewusst, sondern das hat sich ergeben.
Und Vielseitigkeit ist dabei wahrscheinlich ein ganz entscheidender Begriff.
Absolut. Also Vielfalt in unserer heutigen Gesellschaft ist ein großer Schatz. Man hat natürlich Angst vor Vielfalt, weil es irgendwann unweigerlich zu einer Reibung kommt, auch mal zu einem Konflikt kommt, auch mal zu Konflikten, die man vielleicht nicht lösen kann. Aber wenn man diese Fähigkeit hat, mit Vielfalt zu leben und mit Vielfalt umzugehen, kann man eine Menge daraus schöpfen. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen den Mut haben, Vielfalt auch zu leben.
Sie standen dann ja aber auch gleichzeitig noch vor der Aufgabe, aus der Vielfalt eine Marke zu machen, um sich im Job dann auch wirklich präsentieren zu können und speziell zu machen. Wie macht man das, aus der Vielfalt eine Marke?
Wie macht man aus der Vielfalt eine Marke? Ich glaube, man macht eine Inventur. Ich glaube, so macht man das im Geschäft auch, wenn man einen Laden hat, einen Kiosk oder einen Supermarkt oder was auch immer. Man muss erst mal gucken, was haben wir denn da alles im Angebot oder was nehmen wir ins Angebot und was kommt dann am kommenden Wochenende in unsere Anzeige, wenn wir ein paar Sonderangebote haben oder wenn wir etwas bewerben. Da muss man gucken, was haben wir alles da, was ist interessant für die Menschen und was wollen wir anbieten. Und ich glaube, so die Gedanken musste ich mir dann auch irgendwann machen, als ich so diesen Bauchladen hatte und habe überlegt, okay, wo willst du eigentlich hin? Und dann muss man einmal ganz tief in sich reinhorchen und gucken, wo man hin will. Und dann kann man sich dann ausrichten, glaube ich.
Und woran richten Sie sich jetzt aus? Also worauf achten Sie beispielsweise bei Ihren Auftritten, bei Ihrer Selbstdarstellung?
Selbstdarstellung klingt auch schön.
Ja, es gehört aus meiner Sicht ja schon dazu. Das ist ja, wenn Sie sagen, Sie sind Entertainer, würde ich denken, dazu gehört auch eine Selbstdarstellung. Denn ja. Sie sind ja ein öffentlicher, insoweit dann eine öffentliche Person.
Ja, man muss es schon, klar, man muss schon einen gewissen Exhibitionismus haben, sich auf die Bühne zu stellen, zu sagen, guck mal, da bin ich, ich habe euch was zu erzählen. Wenn man es nicht mag, sollte man das auf keinen Fall machen. Wenn man sich gut kennt oder wenn man sich selber kennenlernt und sich mit sich selbst beschäftigt, sieht man irgendwann, das ist meins und das ist nicht meins. Und wenn jetzt mal ein Rollenangebot kommt oder auch für eine Sendung oder so, dann kann man schon irgendwie abschätzen, passt das zu mir oder passt es zu mir nicht. Also ich wäre mit Sicherheit kein guter Polit-Talker, weil das einfach nicht mein Beritt ist. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich interessiere mich für Politik und lese auch vieles und gucke auch gerne Politiksendungen und Polit-Talks an. Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, so eine Sendung zu moderieren, weil es nicht meine Stärke ist. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was die Stärken und die Schwächen von sich selbst sind. Und das weiß ich, glaube ich, mittlerweile mit 47 Jahren.
Und Sie haben gesagt, zu Ihren Stärken gehört eben auch Musik. Und da gehört die Musik, die wir gerade auch schon gehört haben, also die, die Sie jetzt selber zusammen mit den Schlickrutschern machen. Das Cover Ihrer CD zeigt ein Bild von Ihnen. Das ist am Strand der Nordsee, nehme ich an, aufgenommen. Sie haben ein gestreiftes Matrosent-T-Shirt an. Sie stehen da mit den ausgebreiteten Armen, die Augen geschlossen. Ich empfand das als regelrecht hingebungsvoll in diese Situation, an die Weite des Meeres. Es schien so, als wollten Sie diesen Moment, in dem Sie da stehen, ganz in sich aufsaugen. Finde ich übrigens sicherlich nicht leicht, wenn man ja eigentlich weiß, man wird fotografiert. Ich empfand das als ein privates, fast intimes und ein sehr gutes Foto. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann hinterher diese Fotos sehen, immer wieder Fotos von sich veröffentlichen, natürlich auch im Fernsehen sich sehen? Mögen Sie das? Ist das manchmal ein bisschen merkwürdig? Überlegen Sie auch, gehen Sie über eine Grenze? Wird Ihnen zu privat? Oder ist das alles Teil dessen, wo Sie sagen, Sie gehen gerne auf die Bühne und Sie stehen gerne vorne? Und das muss man halt auch mögen, wenn man den Job macht.
Ich habe schon eine Grenze, wie viel Privates ich zeige. Also was jetzt meine Familie angeht, würde ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit wenig Privates zeigen, weil es einfach privat ist. Aber eigene Gefühle zu zeigen, finde ich jetzt in diesem Zusammenhang absolut in Ordnung. Es geht ja um das Thema Heimat und das ist im Moment aktueller denn je, was es für mich bedeutet. Und Heimat ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Glaube ich, kann man am besten zeigen oder ausdrücken, wenn man sich ausdrückt. Und wenn ich sage und zeige, was Heimat für mich bedeutet. Was bedeutet Land in Sicht? Das ist der Titel des Albums. Was bedeutet das für mich? Warum habe ich diesen Titel gewählt? Hat nämlich was mit Hoffnung zu tun, mit einem Glauben an das Gute, mit einem Glauben an ein gutes Ende, dass man immer den Horizont im Blick hat. Und ich glaube, da muss ich mich einfach öffnen und zeigen. Anders kann ich das nicht vermitteln.
Gutes Ende, sagen Sie. Und Sie haben eingangs gesagt, manchmal fragen Sie gerne und manchmal lassen Sie sich gerne fragen. Jetzt gibt es noch die Spezialsituation für das gute Ende. Eine Frage können Sie sich jetzt noch aussuchen. Welche sollte ich Ihnen noch stellen?
Das ist schwer, sich selber zu fragen. Das ist tatsächlich schwer. Ich könnte jetzt natürlich noch mal eine Frage zurückstellen, weil ich habe ja noch eine Frage gut bei Ihnen, habe ich jetzt mir einfach gesagt. Was haben Sie denn bei dem Lied Heimat empfunden, als Sie das gehört haben?
Ich habe gerade auch hier im Studio, als ich es hörte und Sie gesehen habe, den Eindruck gehabt, das ist ein Stück, das aus dem Herzen kommt. Mir hat es gefallen, ich fand es melodisch. Und ich habe gedacht, ich hoffe, dass das Stück und die ganze CD für Sie viel Erfolg bedeutet.
Nein, also ich habe keine Wunschfrage, die Sie mir jetzt stellen können. Gut. Ich fand es sehr angenehm.
Dann lassen wir es jetzt dabei. Ich frage aber auch nichts mehr. Alles Gute, wie gesagt, und viel Erfolg bei den Projekten und danke für alle Ihre Antworten.
Sehr gerne.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.